Ausschusssitzung Nummer 79. Rainer Füllmich im Interview auf BITTEL.TV.
Jo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BITTEL.TV einfach anders. Corona-Ausschuss-Sitzung 79, wild gewordene Technokratie. Ich bin sehr gespannt. Ich habe dieses Mal nichts mitbekommen. Ich hatte einen Kurztrip gemacht und deshalb bin ich sehr gespannt, was er zu berichten hat. Nicht vergessen, Facebook, bitte alle auf Teilen klicken. Ihr wisst, ich bin momentan ein bisschen eingeschränkt. D-Live ist gesperrt. Auch bei Twitch bin ich anscheinend nicht mehr auf der Abo-Liste. Sie versuchen überall uns irgendwie zu zensieren und so weiter, aber sie schaffen es trotzdem nicht, weil die Wahrheit wird siegen. Davon bin ich überzeugt. Ich hoffe, es geht euch gut und schön fleißig teilen. Ich bin auch noch auf YouTube, neuerdings BITTEL.TV einfach anders. Versuche ich es nochmal. gefühlte Versuch 422, aber ja, man soll ja nicht aufgeben. Nein, ich mache es darum, weil wir müssen aus der Blase raus und dann ist natürlich dieser YouTube eine Möglichkeit. So, lange genug gebabbelt, jetzt freue ich mich natürlich auf Rainer. Wo ist Rainer? Hallo Rainer.
Hey Roger, hallo alle.
Hallo alle, kann man so sagen. Genau. Ja, ich hoffe, du hattest eine angenehme Woche. Ich denke, es war eine sehr anstrengende Woche. Und du wirst mir ein bisschen noch was erzählen von Polen. Aber bevor ich jetzt weitermache, ihr tut mir leid, alle, die jetzt noch auf YouTube sind, kommt bitte rüber auf die anderen Kanäle, weil ich jetzt das hier schließen werde, weil YouTube und Rainer, die haben es nicht so miteinander. Das kommt nicht gut. Also YouTube ist weg, aber nichtsdestotrotz machen wir natürlich hier weiter. Rainer, magst du etwas erzählen von Polen? Du hast uns letztes Mal gesagt, ihr wart ja letztes Wochenende in Warschau. Und am Montag, glaube ich, war die eingeladen, da etwas zu sagen betreffend Corona-Ausschuss, die jetzt da gestartet hat. Bin natürlich sehr neugierig.
Ja, wir waren 4 Tage da, von Sonntag bis Mittwoch und haben uns da mit Vertretern, mit Mitgliedern des polnischen Parlaments, des Sejm, getroffen. Sehr kluge Leute, sehr angenehm. Das ist eine, ich glaube, die nennen sich Konföderation, bestehend aus 3 Parteien. Das sind die einzigen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen wenden. Also die einzigen auf der Parteilinie, auf der Linie der Vertreter des Volkes sozusagen. Aber das haben wir inzwischen gelernt, dass wohl die letzten 30 Jahre überall die andere Seite ihre Bots installiert hat. Werden wir gleich noch ein bisschen mehr zu hören. Deswegen ist da oben an der Spitze, in Anführungsstrichen, ist da auch ein bisschen zugemauert. Aber immerhin, diese 3 Parteien, diese Konföderation ist sehr aktiv, verfügt über sehr viel Zuspruch, rechnen damit, dass es noch sehr viel mehr werden wird. Da rechne ich auch mit, denn wir haben da abends noch an einer Demo teilgenommen am Dienstagabend und da war schon deutlich zu sehen, dass die Bevölkerung quasi nach sowas gesucht hat. Also die anderen Parteien werden wahrscheinlich dann doch, so wie ich das jedenfalls erlebt habe, massive Verluste hinnehmen müssen beim nächsten Mal. Wir haben da eine offizielle Pressekonferenz in deren Parlament abhalten können, aber es war schon klar, ich weiß gar nicht, ob wir das letztes Mal schon erzählt hatten, es war klar, dass die massiv angegriffen werden, denn als wir eine Warschauer Erklärung, die wir auf Deutsch, Englisch und Polnisch verlesen haben, auch unterzeichnen wollten, ist der Raum, der dafür vorgesehen war, war der abgeschlossen, als wir ankamen. Wir mussten uns also einen anderen Raum suchen. Aber es sind auch draußen bei der Demonstration sichtbar sehr viele Leute gewesen, die ganz offensichtlich gegen die Maßnahmen sind. Und das Interessanteste daran ist, dass mir Insider aus der Polizei erzählt haben, dass 50% der Polizei auf jeden Fall massiv dagegen sind und sich niemals gegen ihre eigenen Leute wenden würden. So ein bisschen konnte man es sehen, weil manche Polizisten hatten keine Maske auf. Aber insgesamt ist das wesentlich weniger verkrampft, als es in Deutschland der Fall ist. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber uns wurde auch gesagt, die Bevölkerung würde auch zu 50% längst die Schnauze voll haben bis oben hin. Kann sein, kann sein. Jedenfalls hatten wir keine Schwierigkeiten irgendwo, wir sind da ein paar Mal zum Essen eingeladen gewesen, wir hatten keine Schwierigkeiten irgendwo zum Essen zu gehen ohne Maske. Da hat niemand was gegen einzuwenden gehabt.
Also es ist gut zu wissen. Ich denke, das ist natürlich ein wichtiger Schritt. Das werden natürlich auch andere Länder möglicherweise folgen. Ich denke, da wird man auch auf Polen schauen. Deutschland, Polen. Gibt es eigentlich schon andere Länder, die etwas Ähnliches aufbauen? Weißt du das?
Ja, eigentlich fast alle ehemaligen Ostblockländer, allen voran eben Polen, aber wohl auch Ungarn. Aber wir haben ja dann auch jetzt in der 79. Sitzung zwei Mitglieder des Europäischen Parlaments gehört, zwei von denen, die zweimal eine Pressekonferenz gegeben haben. Der eine ist aus Rumänien und der andere, das ist Christian Teres aus Rumänien und der andere Ivan Sinčić kommt aus Kroatien. Also die bauen ihre ganz eigenen Sachen auf. In Bulgarien, da hatten wir letztes Mal jemanden gehört, ist es ähnlich, da sind die Impfquoten extrem niedrig. Die liegen so bei 15% oder so.
Krass. Ja, spannende Zeit. Natürlich vor allem Ostblocks, wird man auch, ist man neugierig, wie die Leute da reagieren. Man hört ja auch, dass Ostblock generell das Ganze ein bisschen lockerer nimmt. Das wäre ja bei uns nur zu wünschen. Aber ja, sind wir gespannt. Wie war es Freitag? Was hast du zu berichten? Das glaube ich, habe nur ganz kurz gehört, das war wieder fast wie immer sehr spannend. Lass uns mal mehr davon wissen.
Ja, das kann man wohl sagen. Also ich fand es ziemlich gut. Ich musste nur leider früher weg, weil ich mich um meine Hunde kümmern musste.
Oh.
Die hätten sonst hier 6 Stunden alleine rumgehangen. Also den letzten Gast, das ist Patrick Wood, der sehr, sehr spannend gewesen sein soll, in der Tat. Der ist der Herausgeber von technocracy.news. Und ein Experte, ein führender, kritischer Experte betreffend die Agenda der nachhaltigen Entwicklung, Green Economy, Agenda 21, 2030 Agenda und Historic Technocracy. Also das habe ich nicht gehört, das muss ich mir nochmal anhören und dann erzähle ich es, fasse ich es beim nächsten Mal zusammen. Als erstes hatten wir Dr. Kellin Georgescu, glaube ich, so wird er ausgesprochen. Das ist ein früherer rumänischer UN-Experte zu nachhaltiger Entwicklung. Der ist auch mal vorgeschlagen worden vom rumänischen Volk zum Premierminister. 17 Jahre hat er im Umweltbereich der UN gearbeitet. Von 2015 bis 2016 war er Direktor der United Nations Global Sustainable Index Institute in Genf und Vaduz sind die ansässig. Vorher war er Präsident des European Research Center, des Club of Rome, von 2013 bis 2015. Und er war auch ein Mitglied des Club of Rome International bei euch in der Schweiz. Da habe ich nun damit gerechnet, dass das einer ist, der eigentlich reichlich auf der anderen Seite steht und nur mühsam zähneknirschend irgendwas für uns übrig hat. Aber das Gegenteil war der Fall. Der war extrem outspoken. Hat sich so richtig in Rage geredet, also leicht übertrieben ausgedrückt. Er sagt also, in Europa haben wir keinerlei politische Führung mehr. Die Leute, die ja scheinbar unsere Führer sind, die sind es nicht. Die werden von ganz anderen Leuten gesteuert. Es gäbe außerdem einen sehr starken Einfluss inzwischen von China. Jo, das haben wir auch schon gemerkt. Die europäischen Länder, die Mitgliedsländer der EU jedenfalls, würden allesamt in diesem Lockstep, also in diesem Gleichschritt betreffend Corona mitspielen, außer gerade eben noch genannt Polen und Ungarn. Er sagt, nach der Schule, die meisten halten sich ja für gebildet, wenn sie irgendwie eine Schule oder einen Schulabschluss hinter sich haben, das war so sein Kernthema, die Bildung. Nach der Schule sei man nicht notwendigerweise intelligent, sondern aufgrund des Bildungssystems, was wir in den westlichen Ländern jedenfalls in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht auch noch länger gehabt haben, hätte man eigentlich nur gelernt, Befehle zu befolgen. Kritisches Denken wird schon lange nicht mehr gelehrt. Das stimmt da überein mit Dr. Matthias Burchert, den wir dazu auch schon öfter gehört haben. Was wir jetzt bräuchten, ist aber eben kritisches Denken. Der größte Mut ist der, den man braucht, wenn man Veränderungen haben will. Und wir würden hier auf einem Weg zu einer wesentlich besseren Zukunft sein. Also sein Outlook war schon sehr positiv. Ne? Mhm. Ja, dann hat er sich zum Green Certificate und Green Passport und so geäußert, sagt er, das kannst du alles vergessen. Wir müssen uns gegen diese, aus seiner Sicht, Crimes Against Humanity wenden. Die tun alles, die anderen, für die Macht. Ja, das stimmt wohl nach allem, was wir sehen. Er sagt, er hat 17 Jahre in der UN gearbeitet und sagt, seine Erkenntnis, und er will das auch nicht missen, weil er nur so in der Lage ist, so detailliert von innen zu berichten. Aber, und er hat auch einen Grund gehabt, dann irgendwann auszusteigen, das kommt noch. Er sagt, seine Erkenntnis ist die, dass dieses System, die UN, nur noch nach schwachen Persönlichkeiten sucht, die sie führen kann. Die suchen keine klugen Leute, sondern die suchen Leute, die so tun, als wenn sie klug sind, ein bisschen über rhetorische Fähigkeiten verfügen und ansonsten alles machen, was man ihnen sagt. Bestes Beispiel ist der Chef der WHO. Die WHO ist ja nur eine Unterorganisation der UN, nämlich Tedros. In Äthiopien, der Typ sei ein absolut gebrainwashter Mensch, der alles macht, was die ihm sagen, weil er natürlich angreifbar ist wegen seiner Vergangenheit. Es gibt ja, ist ja bekannt, diese Strafanzeige gegen ihn von seinen eigenen Leuten wegen Völkermordes, die ist in New York eingereicht worden. Und es gibt Fotos von ihm, wo er noch für irgendeine terroristische Vereinigung unterwegs gewesen ist, wo es auch eine Menge Tote gab und wo er dann mit Waffen zu sehen ist. So einer steht an der Spitze der WHO. Natürlich ist so einer leicht zu dirigieren. Dann hat er uns gefragt, ob wir eine Ahnung hätten, was denn wohl die Unterhaltung des UN-Gebäudes mit dem gesamten Personal und so pro Jahr kosten würde. Hatten wir natürlich keine Ahnung. Und er sagte uns, das sind 2,5 Milliarden Dollar. 2,5 Milliarden Dollar.
Wow.
Und da sagt er sich, man muss sich schon fragen, was machen die eigentlich mit dem Geld? Ne? Ja, Corona sei nur eine Ablenkung von der Zerstörung unserer Wirtschaft. Alle Häfen würden inzwischen oder eine Vielzahl von Häfen würden inzwischen mithilfe von Korruption dicht gemacht, damit hier Lieferkettenengpässe simuliert werden können. In Wahrheit gäbe es das Problem gar nicht, alles künstlich herbeigeführt. Er hat immer wieder so ein Thema gehabt, wir müssen geistig und spirituell vorbereitet sein, dass etwas Neues passiert. Aber immer ein positiver Outlook. Er sagt, es wird eine komplett neue, bessere Gesellschaft geben. Ja, ist doch schön. Ne?
Das nehme ich.
Auch, ne? Darum kämpfen wir ja auch.
Ja.
Das Problem ist nur, sagt er, wie viele von denen, die jetzt gerade in größter Gefahr sind, können gerettet werden. Tja, das weiß niemand. Irgendjemand hat dann auf einer der Veranstaltungen in Polen gesagt, das wird wahrscheinlich ein Bodycount sein, der das entscheiden wird. Denn wenn die Opferzahlen groß genug sind, dann wird irgendwann jeder wach werden. Aber für einige wird es eben zu spät sein. Die Bezahlung ist sehr gut, wenn man für die UN arbeitet. Und er sagt, das Ziel dieser Zahlung ist aber nicht, dass man für irgendwelche Arbeit bezahlt wird, weil im Grunde gibt es ja gar keine Arbeit, sondern man macht das, was die einem erzählen. Sondern die Bezahlung erfolgt dafür, dass man nichts sagt darüber.
Schweigegeld, so geil.
Das ist Schweigegeld, genau das hat er gesagt. Und die passenden Persönlichkeiten für diese Jobs, die sucht man sich eben über diese über diesen WEF inzwischen, über diese Young Global Leaders Truppe. Die ganze Bildung, in Anführungsstrichen Education, sei Teil dieses Systems. Man züchtet sich also seine eigenen Führer heran. Du hast dann eben zwei oder drei, von denen du denkst, das sind Politiker, da habe ich die Auswahl. In Wahrheit sind das die einzigen, die du zur Auswahl hast und die kommen alle von denen. Das wird immer klarer. Tja, die Familien sind eigentlich die Grundlage für die Freiheit, dann kommen die Kommunen und dann immer weiter, aber eigentlich geht es von unten nach oben und da muss der Zusammenhalt existieren. Da würde man in der Lage sein, auch Bildung weiterzugeben. Wir wissen ja, dass es viele Menschen gibt, die Homeschooling machen. In den Ländern, wo es eine Schulpflicht gibt, ist das nicht so einfach. Aber in der Regel schneiden die in den Schulen, wenn sie dann irgendwann da reingehen, sogar besser ab, als die, die da drin gewesen sind. Das liegt nach seiner Meinung daran, dass die Schulen heute nur noch reine Kontrollinstitutionen sind. Also dafür sorgen, dass Marschbefehle befolgt werden. Ja, heute, er sagt, das Leben beginnt, wo die Angst endet. Cooler Spruch. Wahrscheinlich hat er recht damit, würde ich sagen. Die andere Seite, das sollten wir langsam aber sicher nun doch mal erkennen, würde nur Sklaven brauchen. Sieht man ja schon an der Art und Weise, wie sie sich ihre Führer heranzüchten. auch sonst nur Sklaven brauchen. Er hat 8 Jahre in Afrika gearbeitet und da sagt er, ist ihm alles klar geworden. Alle Führer in Afrika seien korrupt. Die Bevölkerung durchschaut das nicht so wirklich, weil man die praktisch mit den tollen Errungenschaften der Zivilisation, mit Coca-Cola und McDonald's, quasi ruhig stellt. Ich glaube nicht, dass das pauschal so richtig ist. Und dann hat er wohl er hat es genauso genannt. Da bin ich dann aufgewacht und da hat es mir gereicht. Er hat die Marshall Islands besucht. Das ist so eine ganz kleine Inselgruppe Mikronesien, die lange unter der Vormachtstellung der USA standen. Jetzt ist es eines der kleinsten unabhängigen Länder der Welt. Und diese Marshall Islands, da sagt er, das sind Leute, die sind praktisch unberührt. Und die denken noch mit klarem Kopf, weil man die eben nicht verbildet hat. Mhm. Und als ihm das klar geworden ist, dann hat er aufgehört bei der UN, weil er gesehen hat, dass die UN eigentlich nur noch dafür da ist, den Anglo-American Way of Life. Und jetzt inzwischen sind die Chinesen noch dazu gekommen, das weiterzugeben. Also in alle Himmelsrichtungen. Das chinesische Modell, Social Credit System, das soll ja überall eingeführt werden. Das würde alles pervertieren. Man sucht, das hat er immer wieder gesagt, man sucht nur noch nach schwachen Menschen, weil die leicht zu kontrollieren sind. Die mögen dann ab und zu auch ambitious sein und also ehrgeizig und auch greedy. Aber genau das braucht man ja, weil man diese Leute eben besonders leicht, genau wie die Global Corporations, wo man auch solche Leute hinzüchtet, weil man diese Leute leicht manipulieren kann. Es findet eine Evolution statt, sagt er, jetzt gerade. Aber das wird am Ende zu unserem Vorteil sein. Und das Aufwecken mit Tatsachen, das sei das Beste, was wir tun können. Die andere Seite seien keine Menschen. Viviane hat das ein bisschen bezweifelt. Sie hat gesagt, ich habe noch keinen Menschen gesehen, der nur aussah wie ein Mensch, sondern das waren dann schon Menschen. Aber es gibt sehr böse Menschen, das ist sicherlich richtig. Mhm. Und es ist wohl so, dass wir in den letzten 30 Jahren nicht gesehen haben, dass hier ein Haufen sehr, sehr böser Menschen in Führungspositionen geschoben worden sind. Die hätten jedenfalls keine Gefühle. Mit Liebe würde man aber alles besiegen können. Da wurde er dann ein bisschen sentimental. Der Feind sei zwar unsichtbar, aber eins sei ganz klar, wir müssten uns darüber im Klaren sein, dass der Feind uns alle zu Sklaven machen will. Das ist so ungefähr das, was er gesagt hat. Da er ja nun wirklich über ausreichend Erfahrung verfügt, kann man das nicht einfach so abtun. Er war mittendrin im Getriebe und hat in alle Richtungen blicken können, bei der UN, bei deren Entwicklungsprogrammen und hat auch sicherlich einen sehr klaren Eindruck von Afrika bekommen. Das war er.
Krass.
Danach war, ja?
Ja, Afrika ist ja dieses Wunder der Erde, das hast du ja schon mitbekommen.
5% Impfquote und keine Fälle.
Also in die wenigsten Fälle auf der ganzen Welt mit der tiefsten Impfquote. Da würde ich gerne mal mit diesen Pharma-Experten mal reden, wie sie das erklären.
Ja. Und ja, wahrscheinlich muss man, also das haben wir uns überlegt, wir werden genauso wie die andere Seite arbeiten müssen. Die andere Seite arbeitet mit Lügengeschichten. Wenn man eine Lüge nur oft genug wiederholt, dann glaubt es irgendwann die Welt, dann wird sie zur Wahrheit. Wenn man die Wahrheit oft genug wiederholt, dann wird sie auch geglaubt. Deswegen werden wir das jetzt auch machen müssen. Die Wahrheit ist folgende und die muss jedem klar sein. Wer sich impfen lässt, geht ein gigantisches Risiko ein, weil es sich hier bei diesen sogenannten Impfungen, das werden wir noch genauer hören, eben nicht um Impfungen handelt. Wir brauchen diese Impfung nicht. Wer sich aber jetzt impfen lassen hat, der sollte sich spätestens jetzt fragen, warum soll ich eigentlich die dritte Impfung haben? Heißt das eigentlich, dass die erste Impfung nicht gewirkt hat? Warum soll ich Angst vor Ungeimpften haben? Heißt das, die Impfung geht gar nicht, die macht mich gar nicht immun? Das sind so die Fragen, die einen weiterbringen könnten, wenn man sie sich stellt.
Tja, die ist in Amerika hat auch was rausgelassen, das mitbekommen, die Kamala. Hör mal rein.
This Delta variant, it spreads faster, and it is in many cases reported to be much more serious in terms of its impact. And the vaccine will protect you from it. And here's how I know. Virtually every person who is in the hospital, sick with COVID-19 right now, is vaccinated.
Ha ha ha. Ja, also sie bestätigt alle Vorurteile, die man über diese Young Global Leaders haben könnte. Keine Ahnung von gar nichts, ne?
Muss man sich mal darüber Gedanken machen? Kann man, muss man nicht, aber ja. Da hat ja der Söder hat ja auch einen rausgelassen, hast du mitbekommen?
Ja. Ja,
oh, ja. Da hat den Freudschen Versprecher. 7-mal mehr
sterben nach Impfung.
Nach Impfung.
Ja. Tatsache ist aber, dass die neuesten Zahlen in der Tat sagen, dass die unter 60-jährigen Geimpften doppelt so häufig sterben wie die unter 60-jährigen Nicht-Geimpften. Also er war nah dran an der Wahrheit.
aber jetzt mal etwas anderes. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Teil des Planes ist, weil die sagen, in einem halben Jahr, im Jahr sagen die, ich habe es doch euch gesagt, wo ist euer Problem?
Nee, das glaube ich nicht.
Darfst du nicht?
Das würde denen zu viel Intelligenz unterstellen.
ja, das hat was. Aber wer weiß, mal schauen. Bei Kamala soll es angeblich Fake sein, das werden natürlich noch überprüfen, aber ich würde es ihr zutrauen. Aber bei Söder ist es definitiv kein Fake, das habt ihr den Ausschnitt selber gehört. Ihr könnt es auch nachschauen. Söder hat einmal die Wahrheit gesagt, schreibt jemand im Chat. Ja, das kann Versehen. Wirklich, das aus Versehen kann man das mal machen. Mhm. Welcher war dein nächster Gast?
Das war Deepali Oja, die Anwältin aus Indien, die auch am Supreme Court von Indien Anwältin ist und Mitglied der Indian Bar Association ist. Sie hat ein paar richtig gute Sachen erzählt, zeigt einmal mehr, dass sie das indische Justizsystem nicht auf dem Radar haben. Also sie haben offenbar dafür gesorgt, dass das deutsche Justizsystem zerlegt wird, indem sie an die Spitze des Verfassungsgerichts jemanden aus ihrem Beritt geschickt haben, offensichtlich mit dem Auftrag, die Demokratie zu zerstören. Aber das hat schon etliche Leute nervös gemacht, auch in der Professorenschaft, denn so ganz und gar in Gang ist denen das nicht. Aber Indien haben sie nicht auf dem Plan. Da hat Deepali erzählt, dass in Indien die Impfverpflichtung nicht durchkommt. Sie versuchen es, aber bisher wird das als verfassungswidrig angesehen. Zuletzt, sie haben mal etliche Klagverfahren in Gang gesetzt, zuletzt hat das Gericht im Oktober getagt, das lief sehr gut, sagt sie. Es werden jetzt auch Strafverfahren gegen die Verantwortlichen, die die Impfpflicht gefordert haben, in Gang gesetzt und alle neuen Erkenntnisse über die Impfung, insbesondere natürlich die sogenannten Nebenwirkungen, die werden in den Verfahren benutzt. Es gibt an vier anderen High Courts, also an vier anderen hohen Gerichten in Indien, das sind ja auch, ich glaube, 31 oder sowas Provinzen oder Staaten, da wird ist jedes Mal festgestellt worden, dass auf keinen Fall irgendeine Diskriminierung zu Ungunsten der Nicht-Geimpften stattfinden darf. Denn auch das ist inzwischen dort sozusagen Common Knowledge. Die Geimpften können ohne weiteres Superspreader sein. Auch da wieder die Frage, wozu lässt man sich eigentlich impfen, wenn das das Ergebnis ist? Ganz bestimmt nicht, weil das zu einer Immunisierung führt. Ja, es wird außerdem gerade auch unter Führung der Indian Bar Association, es scheint eine wirklich gute Anwaltskammer zu sein, da können sich unsere, glaube ich, nicht mit vergleichen lassen. Da wird jetzt dafür gesorgt, dass eine genaue Erfassung der Impfschäden erfolgt. Es gibt zwar so ein Register da, so ähnlich wie VAERS in den USA, aber da nimmt man die Sachen jetzt lieber selbst in die Hand, um sicherzugehen, dass auch wirklich alles erfasst wird. Seit August wird wegen, also sie ist, glaube ich, in Bombay, wird wegen einer Direktive geklagt, wonach alle privaten und öffentlichen Arbeitgeber dafür sorgen müssen, dass alle geimpft sind und dass niemand ohne Impfung befördert werden kann. Seit August wird geklagt. Das läuft ebenfalls sehr gut. Es sind sehr viele Schreiben auch an die parallel zu der Klage an die offiziellen Stellen gegangen mit einer Rechtsaufklärung. Aber auch da ist inzwischen klar, dass die Krankenhäuser voll sind und das wirkt sich auf diese Prozesse aus, voll sind mit Geimpften. Ja, auch wieder die Frage, warum werden die geimpft? Weil man die Krankenhäuser füllen muss? Wäre vielleicht eine Antwort, ne? Der Plan hinter den Impfungen wird immer deutlicher erkannt. Ein Aufwachen geht durchs ganze Land. Das läuft sehr gut, sagt sie. In Indien ist man allerdings auch aus Erfahrung klug geworden, aus Schaden klug geworden, weil man eben lange jetzt weiß, dass Bill und Melinda Gates, Gavi und deren sogenannte Impfungen in Wahrheit ganz überwiegend wohl für Sterilisationen benutzt worden sind. Die Medical Exemptions bei den Geimpften werden auch immer größer geschrieben. Also wer aus irgendwelchen Gründen medizinisch vorbelastet ist und nicht geimpft werden kann, das wird in großem Umfang bewilligt. Die unter 18-Jährigen gehören auch zu den Exemptions und jetzt arbeitet man daran, dass auch die, die über natürliche Immunität verfügen, zu den Medical Exemptions gehören. weil das ja auch Blödsinn ist und gefährlich ist, haben wir ja schon oft gehört. Es gibt hier eine Menge von Interessenkonflikten, die dem Gesundheitsminister auf zwei von ganz vielen öffentlichen Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes sind dem Gesundheitsminister auf 223 Seiten dargelegt worden, sodass er sich jetzt darum kümmern muss. Die Forderung, eine der Kernforderungen jetzt, ist, dass die Testung von asymptomatischen Personen, also Leuten, die keine Symptome haben, also Leuten, die gesund sind, sofort beendet werden muss. Mehr als 100 Ärzte machen dabei mit und 1000 Mitglieder der Zivilbevölkerung machen dabei mit, fordern die Regierung auf, insbesondere auch Kinderimpfungen nirgends mehr zuzulassen. Die Indian Bar Association, deren Mitglied sie wohlgemerkt ist, unterstützt das alles. Sie haben ein Äquivalent zum amerikanischen FBI, die untersuchen das jetzt auch alles. Mhm. Also da wird es sehr, sehr warm, gerade für einige Leute, vielleicht zu warm für einige Leute. und das führt dazu, dass jetzt es wird ja weltweit, ist ja überall Lockstep, weltweit, in den USA, überall, Door-to-Door-Campaigning gemacht, um die Leute persönlich zu unter Druck zu setzen oder zu überzeugen. Auch das soll gestoppt werden. Es wird gesagt, also Zwang auf keinen Fall. Man kann die Leute beraten, man kann sie überzeugen, aber man darf sie nicht unter Druck setzen. Die Indian Bar Association droht auch den Betreibern dieser Panikmache mit strafrechtlicher Verfolgung, auch wegen Mordes. Das ist ein hartes Brot. Mord ist eine Sache, die auch in Indien noch immer nach alter Herren Sitte bestraft wird. Das überlebt nämlich keiner. Das Ganze hat sich wohl entzündet an dem Todesfall einer Ärztin. Da ist die Kausalität zwischen dem Tod und der Impfung nachgewiesen worden. Und daraus entsteht jetzt ein großer Fall. Die Impfung gegenüber Kindern, das versucht man ja immer wieder. Die Impfung von Kindern, da wird jetzt überall zu größter Vorsicht aufgerufen, was wiederum heißt, wenn ihr das macht und es geht was schief, seid ihr dran wegen Mordes. Und das bringt schon einige Leute dazu, zweimal nachzudenken, bevor sie damit weitermachen. Aber ansonsten kann man sagen, die sind besser als wir im Westen. Denn die merken, was gespielt wird und die wehren sich dagegen. Also die Nummer mit Österreich jetzt, ab 1.2. oder so Impfzwang. Wenn es einen Impfzwang geben müsste, weil die Pandemie so besonders gefährlich ist, wartet man dann bis zum 1.2.? Doch wohl nicht, ne? Dann würde das morgen stattfinden.
Absolut.
Warum wird das gemacht? Die Polen haben uns das erläutert. Die haben gesagt, du, die gucken wie bei so einem Braten, die poken, die stechen da immer mal rein, um zu gucken, ist er schon gar? Ist die Bevölkerung so weit, dass sie diesen Blödsinn auch noch mitmacht oder wehren die sich? Und wenn die sich wehren, ziehen sie es nicht durch. Dafür sind die nächsten 8 Wochen da. Festzustellen, wehren die sich, dann können wir nicht mehr weitermachen oder wehren die sich nicht, dann ziehen wir die Nummer durch.
Ja, das ist ein guter Hinweis, haben wir auch schon überlegt, wenn es so gefährlich wäre, müsstest du das sofort umsetzen. Natürlich. Und wieso bis im Februar warten? Ich denke, es ist wirklich psychologisch, dass sie so einige noch mit Angst zu tun bekommen, einige werden sich noch spritzen lassen und dann mal schauen, wie die Leute ein bisschen reagieren, sie haben ein bisschen Zeit zu politisieren, Umfragen zu fälschen, was auch immer und ist so wie der Frosch im Kochtopf. So ganz langsam schauen, ob er rausspringt oder eben doch nicht. Und dann können sie es einfach einführen. Ich glaube, das ist der Plan. Übrigens, Söder, hast du gesehen, aber es wurde gewünscht, dass ich das nochmal abspiele, weil es viele nicht gesehen haben.
Wir müssen uns in Deutschland dieser Debatte noch einmal grundlegend stellen. Nicht jetzt für die jetzige Situation, aber einfach für das nächste Jahr müssen wir überlegen, ob nicht eine weitergehende Impfpflicht notwendig ist, um aus dieser Endlosschleife Corona herauszukommen. sonst stehen wir in einem Jahr wieder genau da. Bis dahin müssen die Argumente fürs Impfen nochmal deutlich artikuliert werden. Nur zwei, drei Beispiele. Die Verläufe sind massiv geringer, kaum Patienten auf der Intensivstation. Die Sterberate ist mit Impfen 7-mal höher. Es ist ein lebensgefährliches Unterfangen.
Man erkennt man, dass ein Politiker lügt, wenn er den Mund aufmacht. Das ist bei ihm wohl geradezu Standard. Aber schöner freudscher Versprecher.
Das sind freudscher Versprecher.
Hat er ja fast die Wahrheit gesagt. Ne?
Definitiv. Das haben wer weiß. Mal schauen, wie es weitergeht. Mit dem weiß man nie genau, was er plant.
Ja.
Aber ja.
Ja, sie hat dann noch ein bisschen über Natural Immunity gesprochen, auch die Studien, die es dazu gibt, die kommen jetzt in die Gerichtsverfahren. Es ist wahnsinnig wichtig, dass diese Beweismittel, also Zeugen und Studien, Unterlagen, Dokumente, Urkunden, dass alles das in die Gerichtsverfahren reinkommt. Der wissenschaftliche Stand, das kommt da rein. Bei uns hört man ja auf, diese Verfahren überhaupt zu bearbeiten. Du hast ja die Geschichte gehört, wie dann die Kammer, als sich da den Fall gegen Wodak verhandeln, gegen Drosten verhandeln wollte, wie die Kammer dann quasi dafür gesorgt hat, dass sie erstmal ein Versäumnisurteil zugunsten der anderen Seite machen konnten. Genau dieselbe Kammer hat dann einen Tag, bevor wir eigentlich Wodak gegen Volksverpetzer verhandeln sollten, geschrieben, dass der Termin aufgehoben ist wegen der sich verschärfenden Pandemielage. Die Sekretärin hat gesagt, als sie das Ding ausgedruckt hat, stand das so. Also möglicherweise hatten die Hosen voll. Ne?
Okay.
Ja, also Natural Immunity, diese ganzen Studien kommen auch in diese Gerichtsverfahren rein, denn man weiß ja inzwischen, wer Covid überstanden hat, ist wesentlich immuner als irgendjemand, der geimpft wird. Wohlgemerkt, wir wissen, dass die Impfungen überhaupt keine Wirksamkeit haben. Nicht nur, dass die Hersteller selbst sagen, wir wissen darüber nichts, sondern die Impfungen haben keine Wirksamkeit, wie man an den 86% Geimpften, doppelt Geimpften in Israel und in England sieht, die in den Krankenhäusern liegen mit Covid-Symptomen. Ja. Also das, was hier normalerweise das Gefährliche an Covid, an Corona, ist ja das Spike-Protein. Das, was hier normalerweise abgefangen wird und dann keinen Schaden anrichtet, wird durch die Injektion in den Körper zu einer extremen Gefahr, Myokarditis und so weiter, Thrombosen überall. Kommt jetzt auch alles in die entsprechenden Gerichtsverfahren an. Sie hat noch einen gigantomanischen Sieg über Big Tech zu verkünden gehabt. Ich glaube, das war ein Sieg über Google, YouTube. Da wurden nämlich Videos runtergenommen, weil impfkritische Inhalte da drin waren, die aber der Wahrheit entsprachen. Da haben die einen Rechtsstreit am 10. November 2021 gewonnen. Vielleicht war es auch Facebook, ich habe es nicht aufgeschrieben. Und da hat sich das Unternehmen sich sogar entschuldigen müssen, weil es diese Vaccine-Testimonies gelöscht hatte, obwohl das alles wahr war. Ne? Also erstaunlich, was in Indien alles möglich ist und in den sogenannten zivilisierten Ländern nicht mehr möglich ist. Danach haben wir uns mit Christian Terhes und Ivan Sinčić unterhalten. Christian Terhes und Ivan Sinčić sind beide Mitglieder des Europäischen Parlaments. Der eine, Terhes, ist aus Rumänien und der andere, Sinčić, ist aus Kroatien. Die waren in dieser Gruppe MEPs, also Members of the European Parliament, die zweimal Pressekonferenzen abgehalten haben, wo sie sehr deutlich gesagt haben, dass das, was hier abgeht, mit Gesundheit nichts zu tun hat und dass man hier das Allerschlimmste befürchten muss. Bei uns sind sie noch deutlicher geworden. Sie sagen, sie sind in einer Gruppe von immer mehr Menschen, die werden immer größer, diese Gruppen. Sie hatten zwei Pressekonferenzen, eine in Straßburg, eine in Brüssel, wegen der fehlenden Transparenz der Verträge. Du erinnerst dich, er hat da die Verträge hochgehalten und die waren fast ausschließlich schwarz. Also mehr Verarschung geht gar nicht. Ne? Der Ivan sagte dann, der Digital Green, dieser Digital Green Pass, der sollte als einzige Autorisation für den Eintritt ins EU-Parlament gelten. Das haben sie auch umgebogen. Sie gehen jetzt ohne Maske, ohne alles rein. weil alles rechtswidrig ist, nicht nur nach deren Meinung, sondern auch wir haben dazu ja sogar in Deutschland zwar keine Gerichtsentscheidung, aber ganz, ganz, ganz klare Stellungnahmen von hoch angesehenen Rechtswissenschaftlern. Ein paar haben sich eben doch zu Wort gemeldet. Immer mehr Mitglieder des Parlaments haben sich an sie gewendet, die vollständig ihrer Meinung sind, die sich aber bislang noch nicht so richtig trauen, was zu sagen. Aber die bereiten sich jetzt vor, eine größere Pressekonferenz abzuhalten, weil eben doch immer mehr dabei sind. Also er sagt, es geht nicht um links oder rechts, sondern es geht um falsch oder richtig. Ja, die MEPs kommen aus, die Mitglieder des Parlaments kommen aus allen Richtungen, von den größeren Ländern wie Frankreich zum Beispiel kommen eben mehr. Der Ivan Sinčić hat gesagt, auf die Frage, wer haftet, wenn hier irgendwas schief geht, hat er bisher keine wirkliche Antwort gefunden. Christian Terhes sagt hier, bei der Impfpflicht müsste doch, wenn man eine Impfpflicht einführt, auch wenn es nur in Anführungsstrichen eine indirekte ist, weil eben die Arbeitgeber, die öffentlichen und privaten Arbeitgeber sagen, wenn du dich nicht impfen lässt, fliegst du hier raus, dann müsste, wenn man schon sowas macht, dann muss auch die Beweislast umgedreht werden. Dann muss, wenn jemand nach Impfung tot umfällt oder schwere Probleme hat, dann muss die Beweislast bei dem Impfenden, beim Hersteller liegen, zu beweisen, dass es nicht die Impfung gewesen ist. Also all darüber, über all das muss noch entschieden werden. Im Übrigen sei es doch völlig unmöglich, dass man über die Zulassung, diese bedingte Zulassung entscheiden soll, ohne dass man überhaupt die Verträge kennt. Und die kennt ja keiner, nicht mal die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Wir wissen inzwischen, wie sie aussehen, weil wir geleakte Verträge aus anderen Ländern haben. Ja, von der Leyen und Kyriakides, die lügen offenbar, sagen die. Da könnte man tatsächlich drauf kommen, dass das wohl Lügen sind, die verbreiten. Im März 2021 gab es einen dringenden Vorschlag für den Green Pass, aber es gab keinerlei Debatte darüber, keinerlei Auseinandersetzung darüber, weil es ist ja Pandemie. Ne?
Was für eine Überraschung.
Ja, also das ist das berüchtigte Precautionary Principle, das Vorsichtsprinzip. Das bedeutet, es ist ja Pandemie. Es wird hier auf den Kopf gestellt. Im Übrigen hat man jetzt ja wohl Zeit genug gehabt. Darüber gibt es ja etliche Entscheidungen aus den USA, einzelne Staaten, der Supreme Court von Pennsylvania und von Wisconsin und ich glaube, eins der Gerichte in Kalifornien haben alle gesagt, ja, Gouverneur, du kannst dir für eine kleine Weile Notstandsregeln verkünden, aber nur für ein paar Wochen und dann muss mal gut sein. Dann musst du in der Lage sein, das Ganze genauer zu beleuchten. Klammer auf, wenn du nicht von ganz anderen Leuten gesteuert wirst. Klammer zu.
Ja, hier ist noch eine tolle Grafik, wo man so dazwischen mal einfügen. Intensivbettenbelegung der Bundesländer am 16.11.2021. Und da seht ihr freie Betten vom 2020. Und das ist ein interessantes Beispiel. Die Abbildung zeigt die Intensivbettenbelegung der Bundesländer. Als weitere Information ist zu sehen, wie viele Prozent der Betten frei wären, wenn noch die gleiche Anzahl an Betten zur Verfügung stände wie vor einem Jahr. Puh, es ist, tja. Aber es ist ja alles kein Problem. Es ist wieder auch nicht, eigentlich ist es schon noch krass, der Intensivbettenskandal wurde ja öffentlich, ja, also auch zugegeben, aber da passiert nichts. Da fallen keine Köpfe werden da irgendwie, nichts, gar nichts, nada. Da käst du mal einen Artikel und alles ist gut und dann ist das wieder vergessen.
Ja, zeigt, dass die Leute, die sie überall installiert haben, halbwegs einen guten Job machen. Ne? Aber das wird ja nicht ähnlich gut gehen.
Nein.
Dieses Gesetz, was im März als dringend vorgeschlagen wurde, wurde dann im April tatsächlich durchgewunken. Aber niemand kannte ja den Hintergrund für dieses Gesetz. Das heißt, man konnte vorher nicht dagegen klagen, weil es das Gesetz noch gar nicht gab. Es wurde ohne Debatte durchgewunken, weil es ist ja Panik. Und danach konnte man dann in den einzelnen Ländern klagen. Was das bedeutet, in die Verwaltungsgerichte zu gehen, das haben wir hier in Deutschland gesehen, das haben wir aber auch in anderen Ländern gesehen. Unter von der Leyen, so sagt es Christian Terhes, wird die EU von einer Demokratie zur Tyrannei. Ja, da hat er recht. Das ist nur so. Es gibt keine unabhängige Überprüfung der Clinical Trials. So viel haben sie inzwischen erfahren, sondern die EU verlässt sich auf die Herstellerangaben. Ja, wenn man sich darauf verlässt, kann man natürlich eine schöne Entscheidungsgrundlage haben, denn die haben ja ausdrücklich gesagt, wir wissen nicht, ob die wirken, wir wissen nicht, ob sie gefährlich sind. Ne? Aber wir wollen jedenfalls Immunität haben. Jo, hat die EU gesagt, unter von der Leyen, die wird dafür noch kräftig zur Verantwortung gezogen werden. Das geht klar, weil ich bin ja einer von euch.
Das ist unglaublich.
Ja, die EMA jedenfalls, mit denen haben Sie auch gesprochen, die wurde wohl massivst von der Kommission, also von Frau von der Leyen, unter Druck gesetzt. Viele Mitglieder des Parlaments wenden sich an die, aber auch Angestellte des Parlaments wenden sich an sie, die ganz überwiegend erkannt haben, was hier abgeht. Die versuchen natürlich, Öffentlichkeit zu verhindern dort. Es wird da genauso abgewürgt wie in Polen. Aber inzwischen sagen sie ihren eigenen Leuten in ihrem jeweiligen Land, und zwar nicht nur die, die in der Pressekonferenz waren, sondern auch die anderen MEPs, die sich bei denen gemeldet haben, geht zu euren Abgeordneten, sagt denen, wir kriegen euch, wenn ihr so weitermacht. Ne? Mhm. Denn irgendwann ist es vorbei, so oder so.
Jo. Warte, ich habe noch was da, ist noch ein lustiges Video hier. Muss man schauen, was sie am Anfang macht. Sie hat die Maske an. Kann man machen, muss man nicht. Aber was sie jetzt macht, ist lustig. Also, muss man nicht verstehen, oder?
Oh Mann, ja, macht alles sehr viel Sinn, ne?
Weißt du, ich versuche irgendwie drüber zu lachen, aber wenn ich dann wieder an die Kinder denke, wo dann diese scheiß Masken tragen müssen und diese, dann wird mir wieder anders, also geht gar nicht.
Mhm. Ja, beide haben das, was sie uns in einem privaten Zoom auch schon gesagt haben, haben uns nochmal dran erinnert. Wir bei uns in den osteuropäischen Ländern, wir erinnern uns an diese dunklen Zeiten, weil bei uns liegt der Totalitarismus nur eine Generation zurück und bei euch sind es eben drei Generationen. Bei euch können und wollen sich viele Menschen das gar nicht mehr vorstellen und das wird sicherlich sehr viele Opfer fordern. Ist zu lange her bei euch. Wir, sagt er, bezogen auf die, nicht nur auf sich selbst und den Ivan Sinčić, sondern auf alle Osteuropäer, wir haben keine Angst. Wir sind schon längst aufgewacht. Es wird Zeit, dass wir unsere Länder zurückholen. Also er meint damit die Souveränität. Es gab, das war noch so ein Beispiel, was er genannt hat, es gab ein Remote Voting. Du konntest also nicht nur, musstest nicht persönlich, sondern du konntest aus der Entfernung abstimmen. Das wurde aber nach anderthalb Jahren wieder abgeschafft. Merkwürdig, sagt er, weil trotz der Riesengefahr sind jetzt wieder 700 Mitglieder des Parlaments in einem Raum im Parlament, wenn sie abstimmen müssen. Das passt hinten und vorne nicht. Er sieht also all diese Widersprüche. Ja, danach, sau interessant, hatten wir Alexandra Orion-Côte, das ist Professor Alexandra Orion-Côte aus Frankreich. Sie ist Genetikerin, RNA-Expertin, hat hohe Jobs im Gesundheitsministerium bekleidet, Funktionen bekleidet. Ist auch Gründerin von Simplicissima A Research Institute. Sie hat uns was über die Impfung erzählt, darüber, was wir wissen und was wir nicht wissen, was wir unterschätzen bei den mRNA-Impfungen und fing gleich damit an, dass es bisher keine einzige zugelassene Impfung gegen irgendein Coronavirus gegeben hat. Coronavirus, das wissen wir inzwischen, ist sowieso bei jeder Grippe mit dabei, mal mehr, mal weniger. Vier Arten des Coronavirus ist endemisch, also ist bei den Menschen hat sich bei den Menschen festgehangen, eingeboren sozusagen. Aber Impfungen, zugelassene Impfungen hat es noch nie gewesen. Und das ist bekannt, warum das nicht der Fall ist, weil sie sagt, bei den Tierärzten, da sei das deshalb bekannt, weil da hat es schon Versuche gegeben. Sie sagt auch nicht, dass es keinen Sinn macht, mRNA-Impfungen oder überhaupt Corona-Impfungen gar nicht erst zu versuchen. Aber man muss dabei extrem vorsichtig sein. So hat sie es gesagt, extrem vorsichtig sein. Und bei den Tierversuchen, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, sind jeweils alle Frettchen und alle Katzen, die dann geimpft worden waren, verstorben, als sie auf das sogenannte wilde Virus trafen. Sehr wichtig ist deshalb, so sagt sie und so sagen es die Wissenschaftler insgesamt, dass wenn man jemanden mit diesem mRNA-Impfstoff oder auch einem der anderen zusetzen will, dass man ihn vernünftig aufklärt. Und das bedeutet insbesondere, dass man ihn auf das Risiko von ADE hinweist, also Zytokinstorm. Wenn du aufs wilde Virus triffst, kann es dich umbringen. Das ist eine völlig neue Technologie bei Johnson, Sputnik, AstraZeneca. Das sind alles, da wird man zum GMO, zum genetisch manipulierten Organismus. Das ist ein Trigger für das Immunsystem und zwar kein positiver. Das Wort Impfung, sagt sie, hätten wir nie benutzen dürfen. Das würde alles begleitet von völlig falschen Informationen. Zum Beispiel sei alles bestens bekannt und sicher, das sei, das Wort hat sie wirklich benutzt, Bullshit. Nichts davon stimmt. Die ganzen klinischen Trials, die laufen noch, ist kein einziges beendet. 2019 wurde in einem Paper festgestellt, bislang hat es noch nie wirklich geklappt. Sie sagt, das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem klappen kann. Aber wenn das in einem Paper von 2019 steht, wie soll sich das dann bis 2020 so schnell geändert haben? Ne? Hier wird ein unbekannter genetischer Code eingebaut, der wird hier benutzt bei den Vakzinen. Neue mRNA, New Genetic Code, und das ist bisher noch niemals genehmigt worden. Und dann sagt sie, kann sich irgendeiner vorstellen, was das soll, dass jemand, der geimpft wird, also dem der Schuss verpasst wird, 14 Tage danach als ungeimpft gilt? Das sei doch völlig absurd. Ja, das finde ich eigentlich auch. RNA ist die Software des Lebens. Damit werden alle Aspekte des Lebens gesteuert. Das sei eine ganz neue Klasse von Medizin. Das sei kein Impfstoff, hat sie nochmal betont. Die beste Classification wäre die gewesen, wenn man die unter ATMP gepackt hätte. ATMP sind Advanced Technological Medicinal Products. Also fortgeschrittene technologisch-medizinische Produkte. Hätten wir das damals so klar benannt, sagt sie, dann wäre es nie dazu gekommen, dass man diese Produkte hier als Impfstoffe bezeichnet. Hier wird, sie sagt auch, der Begriff Gentherapie oder gentherapeutisches Experiment, das sei völlig falsch, das sei misleading. Weil hier wird ja kein, das ist ja das Typische bei der Gentherapie, dass man ein kaputtes Gen ersetzt oder repariert. Aber das passiert hier nicht, sondern hier wird etwas dazugegeben, noch dazu mit einem Code, den wir nicht kennen. Wir wissen es einfach nicht. Am einfachsten würde man das verstehen können, wenn man das einfach, wenn man ein Beispiel nimmt. Sie hat das Beispiel einer Tomate genommen. Man nimmt eine Tomate und die kriegt eine Injektion mit irgendwas, aber nicht von einer anderen Tomate, das würde ja vielleicht noch gehen, sondern irgendetwas, eine ganz andere Spezies, virales Protein. Das führt dann dazu, dass man einen genetisch modifizierten Organismus, GMO, hat. Genetically Modified Organism. Genau das, was die meisten Menschen als Nahrung ablehnen. Das lassen wir jetzt mit sich selbst machen. Das ist entwickelt worden, um unsere gesamte, so hat sie es gesagt, Maschinerie zu redesignen. Wir werden jetzt selber genetisch modifiziert. Sie hat es nochmal versucht, an einem anderen Beispiel zu zeigen. Sie hat gesagt, stellt euch ein Handy vor. Das Handy ist ja ein komplexes Gerät. Da ist der Bildschirm, da ist die Tastatur, da ist das Mikrofon. Und irgendwas steuert das alles, damit das alles richtig funktioniert. Und so muss man sich eine DNA vorstellen. Dafür ist die DNA eigentlich da. Wie sich die Injektion hier jetzt am Ende äußert, das weiß niemand. Da hätte man Pandoras Box aufgemacht. Das kann also zu allem Möglichen führen. Sie sagt, es nur zu befürchten, dass es eben nicht zu etwas Gutem führt. Ja. Die ganzen Ärzte kapieren nichts, sagt sie. Die verstehen nichts davon. Die können ihre Patienten also überhaupt nicht ansatzweise richtig aufklären. Sie ist besorgt über die Verbreitung von falschen Informationen. Denn es wird wahrscheinlich, trotz aller Dementi, so sein, dass viele dieser epigenetischen Modifikationen in der Tat auch vererbt werden. Das hört sich nicht so schön an. Weil aus der RNA auch DNA werden kann, wird es eigentlich zurückgedreht sozusagen, dann kann es das in das Genom, kann es das Genom integrieren und in die Keimzellen eindringen und dann haben wir eine Vererbung. Ob das so wirklich kommt, weiß man nicht, aber diese Gefahr sagt, sie besteht. Dass also die Behauptung, dass die mRNA nicht in den Zellkern dringen kann, ist absolut falsch, hat sie mit großer Vehemenz gesagt. Ein anderer Weg zur Vererbung ist die Impfung von Schwangeren. Ja, da kannst du also dadurch, dass du die Schwangere impfst, gleich noch das Kind, und das in doppelter Hinsicht ist das gefährlich, sagt sie, du kannst erstens das Kind, mit dem sie schwanger ist, dem kannst du den ganzen Krempel quasi vererben oder durch die Impfung dafür sorgen, dass bei der nächsten Schwangerschaft sowas passiert.
Das Stichwort Schwangerschaft ist ja auch spannend. Wenn du überlegst, man heißt ja, bei den schwangeren Frauen sollte man sogar keine Haare färben. Also das habe ich letztes Mal einen Artikel gelesen, dass viele Frauen sagen, das will ich nicht, das könnte einen Einfluss haben auf mein Kind. Aber einen experimentellen Giftspritze, sorry, wenn ich das so sage, sich dann zu geben nach 11 Monaten Entwicklung, da fehlen mir echt die Worte, sorry.
Vielleicht ist es ja auch schon länger entwickelt worden, aber das ändert nichts daran, dass es jedenfalls keine echten Studien gibt.
Genau, das kommt noch dazu. Die sind alle noch sogenannte rollende Studie, die noch nicht abgeschlossen ist. Man hat mir letztes Mal behauptet, Herr Kovic, das sei abgeschlossen. Das ist nicht so. Das werden wir dann auch noch diskutieren. Aber geht gar nicht, weil Schwangere, das ist... Vorher hast du noch was gesagt wegen den 14 Tagen. Vielleicht haben die Leute es noch nicht ganz verstanden. Wieso macht man das? Das, glaube ich, kannst du auch noch ein Wort sagen. 14 Tage, was passiert oftmals in den ersten 14 Tagen? Quizfrage.
Da fallen schon die ersten Leute vom Hocker sozusagen mit Myokarditis oder ähnlichen Beschwerden. Und gerade weil das eben sehr schnell passiert, passiert auch noch nach Monaten, aber weil das sehr schnell passiert, hat man, das ist jedenfalls unsere Meinung, ich glaube, die Meinung vertritt auch Alexandra, hat man gesagt, was in den ersten 14 Tagen passiert, das passiert Ungeimpften faktisch.
Das ist in der Statistik eine Nebenwirkung der Ungeimpften. Dann liegt er auf der Intensivstation als Ungeimpfter, in der statistisch gesehen. Und wenn du Pech hast, bekommst du als Geschenk, als Willkommensgeschenk einen PCR-Test. Du weißt ja, wie gut das die sind. Dann bist du noch positiv. Und wenn du noch mehr Pech hast, kannst du sein, dass du daran stirbst in den ersten 14 Tagen. Dann heißt es, ein Corona-Tote ungeimpft.
Genau das läuft. Das muss man oft sagen, da hast du völlig recht, immer wieder sagen. Irgendwann bleibt es bei dem einen oder anderen hängen. Viviane hat gefragt, was kann denn eigentlich passieren? Was für Veränderungen können denn, also wir sind bei diesem Punkt noch immer Vererbung, Vererblichkeit, was kann da passieren? Wird man da schöner? Kann man plötzlich unter Wasser atmen? Hat man 3 Nieren oder so? Sie sagt, das weiß man nicht. Alles kann passieren, auch, und da sind wir beim nächsten Thema, dass wir ein sehr viel höheres Risiko für Krebs haben, weil die Reparaturmechanismen der Zellen für die Bekämpfung von Krebs zerstört werden dadurch. Da hat sie sich ein bisschen ausführlicher mit beschäftigt. Sie hat wegen dieser kanzerogenen, also der Krebsgefahr, gibt es einen Austausch mit der EMA, wurde gefragt, habt ihr das getestet? Ist das ein Problem? Und die haben geschrieben, nee, dafür haben wir keine Zeit gehabt, das zu prüfen. Kann man alles nachlesen im Internet unter pausetothink.org. Pause wie Pause, to als 2, think und dann .org. Renate Holzeisen hat das gesehen und ich habe sie gleich verbunden mit Alexandra in Frankreich, weil morgen finden nämlich ein paar Verhandlungen statt, die Renate durchführen muss für die Mitglieder der Gesundheitsinstitutionen in Italien. Und da spielt das natürlich eine große Rolle. Kann man sich wirklich mit etwas impfen lassen, von dem noch nicht mal geprüft worden ist, ob das möglicherweise kanzerogen ist? Weil wir keine Zeit hatten zu solchen Späßen. Naja. Jedenfalls sagt sie, dass die Fähigkeit der Zellen, also dass hier eine Veränderung an den Reparaturfähigkeiten der Zellen stattfindet. Und das könnte potenziell den Weg für eine Welle von Krebserkrankungen ebnen. Danach hat sie sich um Fertility, was du gerade angesprochen hast, um Fertility gekümmert. Fertility Issue, eine große Sorge, sagt sie, ist das. Male Fertility ist auf jeden Fall beeinträchtigt, schon bei SARS-1. Also liegt es sehr nahe, davon auszugehen, dass es auch bei SARS-CoV-2 da ist. Und da das Spike-Protein hier der Driver ist sozusagen und man das direkt in den Körper injiziert, wir wissen ja jetzt, es bleibt nicht an der Injektionsstelle, sondern wandert auch in die Fortpflanzungsorgane, besteht hier ein gigantomanisches Risiko. Die immer wieder öffentlich angesprochenen Menstruationsveränderungen bei Change in Menstrual Cycle oder so hat sie bestätigt, das passiert tatsächlich. Da ist die große Frage, da das ja nach Impfung passiert, liegt es vielleicht an den Impfungen? Man könnte ja daran denken, dass das möglich ist. Wenn ja, wie lange bleibt es bei diesen Schwierigkeiten? Sie berichtet von Fällen, wo 4 bis 5 Menstruationszyklen verschwinden. Das ist also nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Man weiß aber ja nichts. Ja, Viviane hat dann nochmal gefragt, wie sieht denn das eigentlich aus? Ist das hier Zufall oder ist hier Vorsatz? Und sie sagt, das ist unmöglich zu verstehen. Es ist unmöglich zu verstehen, warum auf diese ganzen Fragen nicht eingegangen wird. Es muss ein spezifisches Interesse geben, das alles zu umgehen und das alles zu verheimlichen. Die Sicherheit hat sie dann auch noch angesprochen, die Sicherheit dessen, was da in den Vials, in den Dosen drin ist. Es seien jetzt, das haben wir ja auch gehört von Professor Bergholz, der das auch festgestellt hat, der hat auch gesagt, ich weiß nicht, was man daraus machen soll, aber es seien schwere Verunreinigungen, metallene Stoffe in den Vials gefunden worden. In Japan haben sie es auch festgestellt, und zwar bei Pfizer und bei Moderna. Deswegen sagt sie, muss diese Impfkampagne sofort gestoppt werden und müssen sofort die ganzen Ingredients genauer angesehen werden. Ja, war ziemlich spannend und hat eine Menge ausgelöst. Danach kam es auf der einen Seite noch härter, auf der anderen Seite sogar witzig. Merkwürdigerweise, wir hatten dann ein Impfopfer, nämlich Lars Kuhlmann, der ist Impfgeschädigter, der war aus dem Krankenhaus zugeschaltet. Ja? Aus dem Krankenhaus zugeschaltet. Der hat sich mit Johnson & Johnson impfen lassen, damit er seine Mitmenschen nicht gefährdet. Und nach wenigen Tagen hatte er Empfindungsstörungen, dann war er unfähig, Wasser zu lassen. Die Diagnose waren Rückenmarks- und Gehirnentzündung, wahrscheinlich durch die Impfung. Bisher gibt es keine erfolgreiche Behandlung. Er hat aber seinen Humor nicht verloren. Also wir waren wirklich erstaunt. Er hat Folgendes berichtet. Am 27.07. hat er sich mit dem Johnson-Impfstoff impfen lassen, Janssen. Circa am 7.08., also eine Woche später, hatte er leichten Schwindel. Das war aber nur kurz, für eine Sekunde und so, einmal die Stunde. Das hat er wohl irgendwie weggedrückt. Dann hatte er beim Aufstehen plötzlich Rückenschmerzen. Im oberen Rücken, die meisten Menschen haben im unteren Rücken, Lendenwirbelbereich, Rückenschmerzen. Er hatte plötzlich im oberen Rücken Rückenschmerzen. Aber auch das war nach einer halben Stunde wieder vorbei, sodass er das auch wieder weggedrückt hat. Am 10.8. ging es dann gar nicht mehr weg. Er wurde plötzlich teilweise gehunfähig, auf jeden Fall aber arbeitsunfähig. Probleme beim Wasserlassen, immer schlimmer. Der Hausarzt hat ihm dann Ibu 800, das ist schon eine ziemliche Ladung, verschrieben. Damit gingen die Rückenschmerzen weg. Aber dann konnte er plötzlich gar kein Wasser mehr lassen. Also hat er geglaubt, er hat im Internet geguckt, ich katheterisiere mich mal selbst. Und mir gesagt, uiuiui, das ist ja so, als würde ich meine kleine Holzsäge nehmen und da meinen kleinen Blinddarm mit entfernen. Sollte man nicht machen, diese Form von Selbstmedikation. Ging auch nicht, sondern er ist zum Hausarzt gegangen, der hat ihn überwiesen, dann wurde er katheterisiert im Krankenhaus, glaube ich, ein 2-Liter-Beutel war fast voll, also das ist ernst. Völlig ungewöhnlich sei so etwas bei so jungen Patienten. Der Urologe machte alles, aber es fruchtete nichts, erfand nichts. Dann kam es zu Sensibilitätsstörungen vom Brustkorb bis in die Beine. Und da konnte er sich teilweise nicht mehr bewegen. Das Kratzen, sagte er, wenn er sich gekratzt hat, fühlte sich das an, als wenn er sich streicheln würde. Dann hat der Urologe gesagt, na, das sieht aber nach neurologischen Problemen aus. Also ist er zum Neurologen gegangen. Der hat dann diese Taubheit, die von oben nach unten kam, deutlich sehen können. Das war dann inzwischen zu einer echten Lähmung in den Beinen gekommen. Mit Krücken konnte er zunächst noch laufen. Das ging dann auch nicht mehr. Es kam zu, und im Nervenwasser konnte man erhöhte Entzündungswerte feststellen. Also statt 5, er wusste nicht mehr genau, welche Einheiten das waren, statt normal 5, 95. Klingt dramatisch.
Krass.
Er hat dann, weil niemand wusste, was los ist, da hat er gesagt, ey, übrigens, ich bin geimpft worden. Und dann haben sie so langsam gesagt, haben alles, was man testen kann, getestet, alles, was in Betracht kam an Krankheiten, und nichts davon war es. Sodass man eigentlich schon mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, so würde ich es im Gericht formulieren, davon ausgehen kann, dass es nur die Impfung gewesen sein kann, wenn alles andere ausgeschlossen worden ist. Er hat 2,5 Wochen dann im Rollstuhl gesessen, 10 Kilo abgenommen, wohl Muskelmasse, sagt er. Dann kam er in die Reha, da war das rechte Bein dann gelebt, wieder zurück ins Krankenhaus, MRT gemacht, dann war die Entzündung aus dem Gehirn weg, dafür waren aber Entzündungen im Rückenmark. Dann hat man ihm 1000 Milligramm Cortison gegeben.
1000 wow! Milligramm.
Das ist viel. Die größte Tablette ist 50 Milligramm.
Boah.
Dadurch wurde es auch besser. Am 8.11. ging er wieder in die Reha, aber es wurde wieder schlechter. Das rechte Bein wiedergelebt. Seit Mittwoch der letzten Woche ist er dann wieder im Krankenhaus, und auf diesem Wege hat er sich ja auch an uns gewendet. Noch ein MRT. Entzündungen im Rückenmark waren wieder da, ein bisschen weniger. Jetzt kriegt er jeden Tag 1000 Milligramm. Er hofft, dass er Montag wieder in die Reha kommt. Und so ist das immer hin und her gegangen. Ne? Die Ärzte sagen, dass sie nicht hundertprozentigen Impfschaden feststellen können, aber alles andere haben sie ausgeschlossen. Also ja, juristisch würde es reichen.
Nett. Übrigens, ich soll dich ganz herzlich grüßen. Anscheinend ist er gerade im Chat und will sich nochmal bedanken, dass er berichten durfte.
Ach, das ist ja toll.
Coole TV.
Ist ein ziemlich witziger, cooler Typ. Ne? ich glaube, das habe ich auch gesagt, wer so viel Humor hat in so einer Situation, der wird allein dadurch schon gesund.
Sehr gut. Gute Einstellung.
Ja. Also er hat seinen Instagram-Kanal klargemacht, da hat er innerhalb von 2 Stunden 1000 Aufrufe schon gehabt, und er hat gedacht, dass er ein Einzelfall ist, aber es haben eine ganze Menge Leute offenbar von ähnlichen Dingen entweder bei sich selbst oder bei ihrer Schwester oder sonst wo erzählt. Aufklärung haben wir gefragt, gab es das? Ja, im Ergebnis wohl eher nicht, denn da wurde nur ein Formular ausgefüllt. Der Arzt, der ihn das Formular ausfüllen ließ, den hat er dann noch, hat also keine mündliche Aufklärung gemacht. Die musste er quasi selber anfordern, hat gesagt, ist es gefährlich? Nö, wenn du Corona kriegst, ist es 5000 Mal gefährlicher. Also der ist schon mal dran mit die falsche Aufklärung, und der Impfarzt ist dran, weil er gar nicht aufgeklärt hat.
Also das müssen wir vielleicht nochmal sagen, dass eine mündliche Aufklärung Pflicht ist, das muss man mal gesagt haben, und das passiert sehr selten. Das ist auch etwas, was viele Menschen auch nicht wissen. Sämtliche Nebenwirkungen, die bekannt sind, müssen erwähnt werden, und das, man hat ja gesagt, das ist mindestens eine Viertelstunde, sollte dieses Gespräch dauern, habe ich mal mit Katrin besprochen, wenn man das richtig gut macht, aber das wissen wir ja, wie das meistens geht. Nö. Also, oh Gott. Ja, aber weißt du, da muss ich es, der Wieler hat ja gesagt, und kannst du mal hören?
Wenn es um Krankheit und Tod geht, es ist tatsächlich so, wenn man also diese Impfung abgehalten hat, dann ist die dritte Impfung damit sozusagen abonniert, wenn man damit einfach den Immunschutz nochmal deutlich erhöht. Und dieses Abonnement ist auch ein schönes Abonnement. Es ist nämlich kostenfrei. Und es bewahrt ihre Gesundheit. Ich habe noch kein besseres Abonnement kennengelernt bislang.
Ja, dann kann man ihm nur wünschen, dass er möglichst viele dieser Abonnements kriegt. Dann lösen sich alle seine Probleme wie von selbst.
Das ist unglaublich. Musst du mal vorstellen. Gestern habe ich einen guten Spruch gehört, das war mir gar nicht so bewusst. Alles, was kostenlos ist, bist du das Produkt.
Richtig. Da gibt es dieses Video, was du bestimmt kennst. Das ist ein schwarzer Amerikaner, der sagt, wisst ihr, warum ich diese Impfung nicht mitmache?
Ja.
Weil sie umsonst ist. Und umsonst ist nur der Tod.
Genau. Gut, umsonst wissen wir. Wir zahlen das ja dreifach bei der Entwicklung. Ja. Und dann, ja. Leute, ja, der Wieler hat auch mal ihren Senf geben wollen. Ich bin mal gespannt, wenn das der ganze Scheiß auffliegt, was die dann machen. Gehen die auf Sibirien oder was machen die?
Also entweder wird hier durch die große Abrechnung, die meiner festen Überzeugung nach jetzt kommt, sowieso schon für Klarheit gesorgt. Und die, die übrig bleiben, die werden wir dann nicht in Sibirien, aber irgendwo anders in den Knast stecken müssen. Ne?
Ja, definitiv. Aber vielleicht noch ein Hinweis. Nächsten Samstag hat die Schweiz die Möglichkeit, das Covid-Zertifikat ein klares Nein zu geben. Dass die, wir haben, also so rein theoretisch hätten wir noch eine Demokratie. Ich glaube da nicht mehr so dran, aber vielleicht passieren noch Wunder. Also bitte die, wo überzeugt sind, ich möchte nur kurz was einspielen. Vielleicht macht das Sinn, da mal reinzuhören. Das sind nur ein paar Sekunden von Gesundheitsminister Berset.
Gesagt, sie wollen keine Schließungen mehr. Das heißt, trotz diesen steigenden Zahlen, es wird keine Schließungen mehr in der Schweiz geben.
Wissen Sie, in der Pandemie, man kann nie etwas für immer sagen und versprechen.
Gesagt.
Ja, ja.
Das hat ja, das gibt's ja in Deutschland auch. Es wird keine Impfpflicht geben. 28. August, glaube ich, 2020, Monsieur Spahn. Aber nein. Also ich kann euch nur empfehlen, liebe Schweizer und Schweizerinnen da draußen, wenn ihr alle zuhört, bitte, bitte überlegt euch das gut. Für mich ist ganz klar ein klares Nein. Können wir ein Zeichen setzen? Das ist der Anfang von unserem Widerstand. Also wir hatten letztes Mal 60-40. Es ist ganz viel passiert. Mittlerweile hatten wir in Bern 100.000 Menschen. Also wenn jetzt da diese Abstimmung nicht auf unserer Seite ist, und das sage ich nochmal ganz klar und offiziell, dann glaube ich nicht mehr an geregelte Abstimmungen auch in der Schweiz nicht mehr. Das ist für mich ein klarer Fakt. That's it. Jo, das muss noch schnell erwähnt werden.
Ja, also wir müssen natürlich unter den gegebenen Umständen und aufgrund der inzwischen gemachten Erfahrungen, diese Erfahrung bedeuten, wir wurden 1,5 Jahre lang nach Strich und Faden belogen von unseren Politikern beziehungsweise den Strippenziehern dieser Politiker und von den Mainstream-Medien. Und vor diesem Hintergrund müssen wir mit allem rechnen.
Ja, definitiv. Also ich persönlich wünsche mir dieses Wunder. Es wäre ein kleines Wunder, weil was da momentan abgeht, sie manipulieren ja alles. Also ist ja unglaublich. Dann kann ich mir auch vorstellen, wieso sollen sie nicht eine Wahl manipulieren? Würde mich nicht überraschen, aber das wäre mich dann der letzte Beweis, dass was sie momentan im Sinn haben, die pfeifen auf eine mögliche Demokratie und dann ist für mich Widerstand Pflicht. Immer noch friedlich, aber definitiv Widerstand.
Ja. Ja, da ist jede rote Linie lange, lange, lange überschritten. Wir brauchen da nicht mehr weiter zu warten. Ja, wir haben dann nochmal, den hatten wir schon mal angehört, Werner Gerz, das ist ein Wirtschaftskorrespondent aus Namibia, ein Deutscher, der vor, ich weiß nicht, etlichen Jahren eine Ehefrau geheiratet hat, die Namibierin ist. Seit 2010 ist er in Namibia als Wirtschaftsingenieur. Und er hat Werkverträge entwickelt, die Impfarzt und Arbeitgeber unterschreiben müssen, die Mitarbeiter zur Impfung zwingen wollen. Und über diese Werkverträge nimmt er sie in die Haftung. Das hat er nicht alleine gemacht, da waren auch ein paar Juristen dran beteiligt. Er hat erst die Situation in Namibia geschildert. Namibia ist auf der anderen Seite. Du bist in Ostafrika, Namibia ist in Westafrika. Und da ist die Impfquote beträgt eben etwa 15%. Die Arbeitgeber machen dort sehr viel Druck, auch wenn die Impfung quasi freiwillig ist. Insbesondere die schwarze Bevölkerung ist extrem misstrauisch. Die Erfahrungen, die man gemacht hat mit den Weißen, sind sehr, sehr gut informiert, auch über das Thema mögliche Unfruchtbarkeit nach Impfung. Es sind vor allem die Weißen und da vor allem die Akademiker und da vor allem die Mediziner, die sich impfen lassen. Da gibt es eine Gruppe, die heißt MIRIC, My Individual Right of Informed Consent, die sich jetzt gebildet hat. Ein Anwalt namens Richard Metcalf, er hat wirklich Biss. Ich habe auch schon mal mit ihm gesprochen, cooler Typ. Der hat mit seinem Rat verhindert, dass die Soldaten geimpft werden. Also er hat natürlich auch massiv Druck ausgeübt, gesagt, wenn hier einer tot umfällt, dann bist du dran, Gesundheitsminister. Es gibt jetzt eine Health Defense League, die finanzieren inzwischen auch Klagen. Masken für Kinder gibt es nicht mehr, die eingeschult werden, denn man hat die man hat solche Masken eingesammelt, bakteriologisch untersuchen lassen. Also ich weiß nicht, ob es im ganzen Land das nicht mehr gibt, aber jedenfalls in Teilen nicht mehr. Was ist eigentlich bei der Haftung, bei der Impfung, sagt er. Theoretisch haftet ja der Staat, aber wie ist es in der Praxis? In den USA gibt es ja ein Schadensersatzprogramm. Da werden, wenn man denn mal was kriegt, auch da ist es sehr schwer, sowas durchzusetzen, zwischen immerhin $250,000 und $300,000 bezahlt, diesen Vaccine Compensation Fund oder wie der heißt. Aber es kommen eben nur wenige durch. Also was kann man da machen? Er sagt, ja, wir haben hier einfach mal einen Dienstvertrag entwickelt. Entschuldigung, einen Werkvertrag entwickelt. Dazu muss man wissen, ein Vertrag mit einem Anwalt, Anwaltsvertrag, oder ein Vertrag mit einem Mediziner, ein Arztvertrag, das sind keine Werkverträge, sondern es sind Dienstverträge. Der Anwalt oder der Arzt, der schuldet nur eine ordentliche Arbeit. Die allerdings muss er leisten und das ist überprüfbar. Wer da also grobe Fehler macht und zum Beispiel sein gesamtes Operationsbesteck im Bauch liegen lässt und zunäht, der ist dran. Ein Anwalt, der seine Fristen versäumt, der ist dran. Ein Werkvertrag, den macht man üblicherweise zum Beispiel mit einem Bauträger. Ein Bauträger ist einer, der baut dir ein Haus dahin. Der schuldet nicht nur eine Anstrengung, die den entsprechend den dem State of the Art erfolgen muss, sondern der schuldet einen Erfolg. Das ist der Unterschied. Der schuldet einen Erfolg. Ein Anwalt oder ein Arzt schuldet keinen Erfolg, weil man kann ja nicht immer Prozesse gewinnen. Da weiß man ja nie, was passiert. Inzwischen sieht man ja, was gerade hier in Deutschland los ist in den Corona-Fällen. Und man kann auch nicht immer sicher sein, dass man am Ende die Krankheit besiegt. Man kann aber sicher sein oder man muss sicher sein dürfen, dass der Arzt das Beste tut, was er kann. Typischerweise also Dienstverträge und die haben jetzt was gemacht, was sie als Werkvertrag bezeichnen. Jetzt soll der Arzt einen Erfolg schulden, mit dem man den abschließt, oder der Arbeitgeber, mit dem man den abschließt. Also der Arzt, der impfen will, oder der Arbeitgeber, der will, dass man sich impfen lässt, der soll diesen Vertrag unterschreiben. Der besteht aus zwei Teilen, einmal aus der Aufklärung und einmal aus der Impfung selbst. Ja, da gibt es detaillierte, so eine Checkliste, die abgeklopft werden muss mit allen möglichen Details, die im Rahmen der Aufklärung angesprochen werden müssen. Wenn das nicht beantwortet wird oder der Arzt sich auch weigert, darauf zu antworten, dann kommt der Vertrag eben nicht zustande. Ich habe gesagt, naja, also welcher Arzt macht denn sowas? Du lässt dich doch auf sowas nicht ein, denn das Dollste ist, am Ende hat er auch noch eine Vertragsstrafe da drin. Also wenn was schief geht, dann muss der Arzt die Haftung übernehmen oder der Arbeitgeber die Haftung übernehmen. Ja, das Problem ist, dass in Wahrheit, weil es ja, also ein normaler Mensch würde das nicht unterschreiben, in Wahrheit damit nur dafür gesorgt wird, dass wieder mal ein Spotlight auf die Problematik gelenkt wird, dass insbesondere den Ärzten klar gemacht wird, wenn man ihnen sowas vorlegt, worauf sie sich eigentlich einlassen. Denn auch wenn man so einen Vertrag nicht unterschreibt, kommt es am Ende zu einer Haftung. Weil sie sehen ja aus der gewünschten Aufklärung, dass sie, die sie diese Aufklärung nicht machen, auf jeden Fall dran sind wegen Körperverletzung. Mhm. Wenn ich die Aufklärung, ist ja egal, ob ich einen Vertrag habe oder nicht. Wenn ich einen Vertrag habe darüber, dass ich vernünftig aufkläre und ich kläre nicht vernünftig auf, dann hafte ich wegen Vertragsverletzung. Aber daneben gibt es das sogenannte Recht der unerlaubten Handlung, neben diesen Verträgen, Law of Contracts nennt es die Angloamerikaner, gibt es das Haftungsrecht, das ist das Tort Law. Im Straßenverkehr beispielsweise, da hast du ja nicht mit demjenigen, der dich umfährt, einen Vertrag geschlossen. Aber trotzdem schuldet er dir Schadensersatz. Das liegt daran, dass du zwar keine detaillierten vertraglichen Regelungen hast, aber es gilt natürlich überall in jeder Rechtsbeziehung, dass du dich vernünftig, ich sage es mal ganz pauschal, vernünftig verhalten musst. Also nicht fahrlässig oder gar vorsätzlich beispielsweise die Geschwindigkeit überschreiten darfst oder ein Stoppschild überfahren darfst. Ja. Also diese Schadensersatzbeträge haben sie da auch genau eingebaut nach einer ganzen Liste von Krankheiten, die auftreten können. Inzwischen weiß man ja, was da alles los ist. Myokarditis, Thrombosen, ja. Hirnvenenthrombose und was nicht alles. Und je nach Schweregrad hat man da eine bestimmte Höhe einer Vertragsstrafe drin. Das ist, ich finde die Idee gar nicht mal schlecht. Und vielleicht führt das auch in Afrika tatsächlich dazu, dass der eine oder andere sagt, oh Scheiß, das kann ich doch nicht machen als Arzt. Oder dass der eine oder andere Arbeitgeber sagt, oh mein Gott, was mache ich denn da eigentlich? Das habe ich gar nicht gewusst. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der noch bei klarem Verstand ist, solche Verträge unterschreibt.
Ja, sicher mal ein Ansatz, den man versuchen müsste. Wieso nicht? Man wird sehen, was passiert. Aber das ist definitiv so. Mit der Aufklärung müsste man dranbleiben. Ich glaube, es war auch Renate Holzeisen, die in Italien mal offiziell, glaube ich, zum Impfarzt gegangen ist. Ja, ich bin bereit, jetzt mich impfen zu lassen. Und hier ist jetzt das Papier, bitte das zu unterschreiben, weil in Italien, habe ich mir sagen lassen, steht da irgendwie in diesem Gesetz, dass es um eine Immunisierung geht. Und dann hat sie gesagt, also, ihr unterschreibt mir jetzt, dass ich nachher immun bin. Und das hat natürlich niemand unterschrieben. Und sie ist natürlich da, glaube ich, sogar mit ihrem, das glaube ich war ein Mandat, und sagt, so, okay, aber da haben wir jetzt ein kleines Problem. Was machen wir jetzt? Dann gab es einen riesen Tamtam und schlussendlich wurde das rapportiert und sie gingen dann mit diesem Rapport, wo ein Polizist aufgenommen hat, gingen sie dann vor Gericht. Und wenn ich da richtig informiert bin, müssen wir jetzt das nachfragen, kamen sie damit auch durch, weil es im Gesetz so steht. Ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, aber in Italien ist das anscheinend so. Und da muss man wirklich versuchen, weil so wie sie die Gesetze auch beschrieben haben, diese Möglichkeiten auszunutzen. Also das wäre sicher nicht schlecht.
Mhm. Also sie hat ja morgen, glaube sogar mehrere Termine in Italien, wo sie Mitarbeiter des Gesundheitssystems vertritt. Und ich glaube, da wird eine maßgebliche Rolle das spielen, was uns Professor Alexandra Henriot erzählt hat, insbesondere darüber, dass es keine Überprüfung der betreffend die Kanzerogenität, also die krebserregenden Konsequenzen einer solchen sogenannten Impfung, die keine ist, gibt. Das halte ich für extrem bedeutsam. Sie absolut. Offenbar auch, sonst hätte sie nicht nachgefragt. Ne?
Muss man dranbleiben. Ein wichtiger Punkt, den ich gerne noch wiederhole, ist diese Kreuzspritze. Das wissen viele auch nicht. Das ist ja von den Politikern und möchtegern Experten ziemlich so gepusht worden. Das Beste wäre, wenn man sich kreuzimpfen lässt. Das hat die beste Wirkung. Jetzt hat das natürlich einen ganz bestimmten Grund. Das muss man einfach wissen, weil bei einem sogenannten Impfdurchbruch das nicht als Impfdurchbruch gezählt wird in der Statistik. Juhu! Was für eine Überraschung. Und wieso nicht? Weil man nicht nachvollziehen kann, von welchem diesen beiden experimentellen, ja, ich sag's jetzt besser nicht, eben da gespritzt wurde. Und so einfach machen sie sich. Das ist ja auch ein Skandal für sich.
Ja. Ja, die versuchen, ihre Spuren zu verwischen. Das ist schon ziemlich offensichtlich. Aber wir sehen das. Und wir sind ja nicht die Einzigen. Das sehen immer mehr Leute. Ja. Das ist ja genau deren Problem auf der anderen Seite. Leider war ich dann eben nicht mehr in der Lage, mir den Patrick Wood anzuhören. Der hat was über die Agenda 21 und die globale Transformation, die unter der Tarnung von Umweltschutz stattfindet, erzählt. Über Sustainability, also Nachhaltigkeit, Globalisation als internationale Verständigung. Und nun plötzlich gibt es die Health Protection, unter deren, ja, so kann man wieder sagen, Tarnkappe muss man ja sagen, hier auf jeden Fall, das hat uns gleich am Anfang ja Dr. Georgescu aus Rumänien erzählt, auf jeden Fall eine Zerstörung der Wirtschaften stattfindet. Also ich sehe es mir an und dann mache ich es beim nächsten Mal, fasse ich das zusammen.
Sehr gut. Ja, es ist natürlich vielleicht hier noch ein Überblick, den ich gerade noch euch zeigen kann. Amerika ist auch sehr spannend. Und diese zwei Grafiken, November 19, 2020, da waren 0,0% gespritzt und ein Jahr später sind wir bei 69,4%. Also Anzahl Tote bei 20.000. Und vom 1. bis zum 18. November und jetzt sind wir bei Covid-Dead, sind wir bei 21.749. Kann mir jemand sagen, was genau diese Spritze bewirkt? Ich frage für einen Freund.
Ja.
Also, okay. Muss ich nicht alles verstehen, aber ich glaube, die Zuschauer, die meisten da draußen haben es verstanden. Ich weiß, dass da ein paar Trolle dabei sind, die wahrscheinlich schon gespritzt sind und die sagen, alles, was ich sage, ist Blödsinn. Das finde ich auch immer witzig, aber es ist mittlerweile auch klar, weil wenn sie mir Recht geben müssten oder dürften oder was auch immer, dann wissen sie, dass sie möglicherweise einen Fehler gemacht haben und dann eine Zeitbombe in ihrem Körper ist. Und das ist kein gutes Gefühl. Darum kann ich das sogar nachvollziehen.
Ja, oder aber es sind eben gezielt auf dich angesetzte Leute oder Bots, die einfach nur stören sollen, die einfach nur spalten sollen. Das passiert ja überall, auf allen Ebenen.
Kann sie einfach machen. Für mich ist die Wahrheit das Wichtigste, sage ich immer wieder, wenn mir jemand beweisen kann, wissenschaftlich und evidenzbasiert, dass wir in einer gefährlichen Pandemie sind, bin ich der Erste, der sagt, ich habe mich geirrt. Aber es kommt ja niemand. Ich würde sogar mit einem Spahn reden oder sogar Merkel, weiß ich nicht, ob ich das schaffen würde, aber ich würde auch mit ihr versuchen zu reden. Aber schwieriges Thema. Wie ist es eigentlich mit unser Dr. Osten? Wie geht's da weiter?
Wir haben ja da die mündliche Verhandlung nicht durchführen können, weil ja der Richter dafür gesorgt hat, dass die Partei, also die Klägerin, die Karaoke-Bar, plötzlich ohne Anwalt dastand. Ne, er wollte ja nicht, dass ich verhandle ohne Maske. Ja. Er wollte auch nicht, dass irgendein Zuschauer ohne Maske da war, sodass ich weder als Anwalt noch als Zuschauer an meinem eigenen Prozess teilnehmen konnte. Und als er dann erreicht hatte, dass ich den Gerichtssaal verlassen musste, hat er dann schön freundlich dem Gegner gesagt, er sollte jetzt endlich mal einen Antrag auf Erlass eines Versäumnisurteils stellen, dass er dann auch erlassen hat. Also das geht unter keinen Umständen. Das ist krasseste Rechtsbeugung. Wobei in der Zwischenzeit noch ein weiterer Punkt dazugekommen ist. Es gibt nämlich einen Paragraphen 176 GVG, das ist das Gerichtsverfassungsgesetz. Und in dem Paragraphen Absatz 2, der überhaupt ist in 2019 reingekommen ist, wird ausdrücklich gesagt, dass grundsätzlich keine Vermummung im Gericht, keine Gesichtsbedeckung im Gericht möglich ist, weil man muss ja erkennen können, mit wem man es zu tun hat. Abgesehen davon kann ich keinen Zeugen beurteilen, wenn ich nicht sehen kann, ob er rot wird, ob er blass wird, ob er anfängt zu schwitzen, ob er zittert. Ne? Alles diese Dinge hat der Mann vergessen. Also wahrscheinlich hat er sich auch erhofft, dass ich, ja, es bleibt ja nichts anderes übrig, als neben dem Einspruch, den ich gegen das VU beantragen werde, auch noch einen Befangenheitsantrag zu stellen. Wahrscheinlich will er auch gar nicht verhandeln und möchte, dass irgendein Kollege das macht. Mal sehen, wer sich findet.
Da ist man gespannt, wie es weitergeht. Wie sieht's aus? Nächsten Freitag? Habt ihr schon Pläne?
Ja, ich werde das erst, morgen bin ich selbst im Gericht, ich werde das erst am Dienstag festmachen können, aber Corwin hat ein paar Andeutungen gemacht. Auf jeden Fall haben wir immer noch, das hört überhaupt nicht mehr auf, das wird immer besser sozusagen, immer mehr interessante Leute. Ich habe da unfassbar gute Kontakte zu Leuten auch aus dem internationalen, nicht deutschen Unterhaltungsbusiness, da könnte demnächst auch was laufen, sogar was sehr Großes, aber ich will da nicht den Mund zu voll nehmen und schon gar nicht jetzt irgendwas Konkretes ankündigen, aber wir können uns bei Corwin immer sicher sein, wir sehen ja, also Viviane und ich sehen was Interessantes und dann sagen wir, Corwin, versuch doch bitte mal über den oder den Kontakt aufzunehmen, manchmal habe ich auch den direkten Kontakt, dann mache ich selbst. Wir sprechen in der Regel vorher mit den Leuten, damit das klar ist, dass sie auch wirklich was zu sagen haben, erstens und zweitens, damit sie auch eloquent sind. Was nicht heißt, dass Leute, die nicht so wirklich eloquent sind, nichts zu sagen haben. Aber wir müssen ja aufpassen, dass wir auch unsere Zuschauer erreichen.
Definitiv, sehr wichtig, gutes Stichwort. Wir werden ja momentan überall zensiert. Auch Corona-Ausschuss wird da ab und zu YouTube wieder abgestellt. Dann habt ihr halt wieder D-Live, dann versucht ihr auf andere Plattformen zu wechseln. corona-ausschuss.de, übrigens auch eine sehr wichtige Plattform für mögliche Whistleblower. Da habt ihr einen eigenen Button, wo ihr anklicken könnt, wenn ihr sagt, so, jetzt habt ihr die Schnauze voll, ich kann nicht mehr, dann könnt ihr euch melden, ihr werdet beraten und vorher natürlich auch abgeklärt, was für Möglichkeiten das es gibt, dass man euch auch unterstützen kann. Ich bin sicher, wir sind da circa 5000 Leute, die zuschauen, da ist einer oder andere dabei, der Informationen hat, die für euch nützlich sein könnten. Es geht um die Wahrheit und das ist ein sehr wichtiges Dokument, wo ihr da immer wieder erstellt. Mittlerweile gibt es ja auch in Papierform ein Buch, wo, glaube ich, Viviane gemacht hat.
Was ja, auch der erste Teil, den hat sie geschrieben. Wir hatten da Helfer, aber die letzte redaktionelle Arbeit, das ist Viviane gewesen. Man fragt sich immer, wo sie die Zeit und Kraft hernimmt, aber sie kann das.
Tolle Sache, definitiv. Ja, auch ich werde mich rumschauen, was es noch gibt. Lokal ist ein Thema. Ich habe heute noch eine andere Plattform gesehen, muss ich auch noch testen. Ja, es bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach dran zu bleiben. Und vor allem wichtig, die, die Lust haben, geht auf meine Homepage bittl.tv. Da gibt es auch ein Newsletter bei Notfällen, weil ich hoffe, dass uns Telegram erhalten bleibt. Aber ich denke, wir müssen vorbereitet sein. Wir wissen nicht, was passiert. Sie wollen natürlich alles probieren, uns die möglichen Medien abzuschalten, dass man einfach vorbereitet ist. Und ich denke, E-Mail ist auch eine Möglichkeit, dass man immerhin noch was kommunizieren kann. Mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich denke, wir müssen einfach vorbereitet sein. Und ein wichtiger Schritt, den ich sehe, ist, dass wir nicht nur noch reagieren, sondern wir müssen ins Agieren kommen, dass wir denen einen Schritt voraus sind, weil das haben wir lange, lange versäumt, weil sie uns jahrelang voraus waren. Sie haben wir eigentlich immer ein bisschen Feuer gelöscht und wir müssen schauen, dass wir den Spieß umdrehen können. Ich glaube, da bist du auch meiner Meinung.
Na klar. Ja. Aber das passiert ja immer mehr. Also Wir werden immer schneller. Der Vorsprung, den sie hatten, wird immer dünner.
Ja, sehe ich auch so. Rainer, denk an unser Fest der Menschheitsfamilie. Man soll das immer wiederholen, dass das irgendwo in unser Unterbewusstsein geht, weil das ist das, was ich noch gerne mit euch in diesem Leben noch feiern möchte. Definitiv. Das ist mein Wunsch, das irgendwo in Europa miteinander zu feiern. Das wird auch kommen. Wann wird sich zeigen? Aber Hauptsache, es kommt. Rainer hat es mir versprochen.
Passiert.
Ja, das ist ein gutes Omen. Deine Frau hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Also von dem her alles gut.
Kann nicht viel gehen.
Liebe Grüße an die ganze Familie, auch an deine Hunde. Also zwei Hunde, oder?
Ja, zwei.
Und Schwester. Bruder und Schwester, genau. In dem Sinn, wir bleiben in Kontakt. Machen nächsten Sonntag, machen wieder 20 Uhr, dann ist das fix. Und dann, glaube ich, ist dann die letztes Mal, wo die live gesperrt ist und dann geht's los. Nächsten Sonntag wird sehr spannend wegen der Abstimmung. Da bin ich natürlich auch gespannt, was da zu berichten ist. Und ja, wenn was Exklusives ist, werden wir uns zwischendurch melden. Ansonsten nächsten Sonntag 20 Uhr. Rainer, vielen herzlichen Dank.
No problem. Bis dann.
Bis dann. Ciao. Tschüss. So, das war Rainer Füllmich. Schau noch schnell in den Chat. Ja, ich finde es auch immer wieder sehr informativ und ich mache jetzt das trotzdem schnell. Ist da jemand dabei, der das erste Mal bei BittlTV da zugeschaut hat und das erste Mal eine kritische Stimme vielleicht gehört hat, dann gib doch mal bitte das Stichwort Sonne. Da würde mich interessieren, ob wir da jemand dabei haben, der neu ist. Ich schaue noch schnell in den Chat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei uns hier in Afrika ist es 20 vor Mitternacht und ich werde schauen, dass ich vielleicht morgen, muss mal gucken, wie es zeitlich geht, möchte ich auch noch eine Spezialsendung machen bei Karl Hilz, wo leider von uns gegangen ist, dass ich da auch über ihn noch etwas berichten möchte. Traurig. Es ist die Art und Weise, wie er gesprochen hat, war für mich sehr vorbildlich. Er war immer die Ruhe in Person. Und ich denke auch, es soll uns Kraft geben, dass wir dranbleiben und dass wir auch in seinem Namen das Ganze weiterziehen und nicht aufgeben. Aufgeben ist keine Option. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und dann wünsche ich euch einen guten Abend, respektive eine gute Nacht. Und vielen Dank, wart ihr dabei. Wenn es geht, einfach teilen, weil es einfach wichtig ist, dass wir irgendwo rankommen, dass vielleicht der ein oder andere Mensch auch mal versucht, eine andere Meinung zu hören, um sich ein eigenes Bild über die ganze Situation zu machen. Jo, in dem Sinne, bis bald und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbindet die Punkte. Tschüss zusammen, bye.
auf das Schicksal und die Angst kommt über Land und ich bin traurig und gerade hab ich noch gelacht und an sowas Schönes gedacht. Und auch die Sehnsucht und das Glück.